ob ihr schon seht, dass es um eine Gesamtschau geht. Wir haben in der ersten Bibelarbeit über das gesprochen, was Wiedergeburt heißt. Und die Gesamtaussage der Bibelarbeit lautete: Wiedergeburt ist das Beschenktwerden mit ewigem göttlichen Leben. Und dieses ewige göttliche Leben ist inhaltlich das Leben Jesu selber. Das ist nicht das, was tausend Leute denken, die sich Christen nennen oder Christen sind. Christsein wird oft ganz anders verstanden als eine Ansammlung von Dogmen, von Glaubenssätzen, von Wahrheiten und dann von ganz, ganz vielen Aufforderungen, die davon sprechen, was wir alles als Christen zu tun haben. Es geht mir nicht darum, diese Aufforderungen in irgendeiner Weise abzuschwächen. Die Aufforderung, sich nicht zu sorgen, die Aufforderung, barmherzig zu sein, die Aufforderung, zu vergeben, die Aufforderung, anderen zu dienen, die Aufforderung, alle Zeit zu beten, das sind göttliche Gebote. Und weil es göttliche Gebote sind, kann man sie auch nicht relativieren, sollte man sie jedenfalls nicht relativieren. Aber es ist doch so sehr wichtig, dass all das Ausdruck von Leben ist. Wenn wir aufgefordert werden, uns nicht zu sorgen, dann ist das eine Aufforderung, diesem Leben Raum zu geben in uns, diesem Jesusleben, diesem Christusleben, das in sich selber ein sorgenfreies Leben ist. Bei Christus gibt es nicht das, was mit Sorgen gemeint ist, nämlich dieses Kreisen, dieses angstvolle, besorgte Kreisen um Alltagsbedürfnisse. Jeder von euch kann bei sich unterscheiden, ob er sich Gedanken über die Zukunft macht im Sinne von Vorsorge oder Fürsorge oder ob er sich sorgt. Sorgen ist ein ganz bestimmter Umgang mit Problemen. Da kreist es immer wieder um dieselben Dinge. Da ist eine Schwere drin. Da ist ein Empfinden, wenn ich mich nicht kümmere, dann kümmert sich keiner. Gott bin ich sowieso egal. Es ist ein ganz bestimmtes Verhaltensmuster. Und in diesem Leben, das wir durch Christus bekommen haben, da ist Sorge nicht vorgesehen. Es ist ein vertrauensvolles, kindliches Leben. Wenn wir also aufgefordert werden, uns nicht zu sorgen, dann heißt das, gebt diesem sorglosen Christusleben Raum. Wenn wir aufgefordert werden, zu vergeben, dann ist das nicht ein zusätzlicher Appell, dass wir doch ganz toll zu sein haben und uns lieber nicht so verletzt fühlen sollen und besser auf andere zugehen, sondern es ist diesem Leben eingestiftet. Dieses Leben, dieses Christusleben ist ein vergebendes Leben und zwar immer vergebendes Leben. Darum sagt Jesus am Kreuz, wie selbstverständlich, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Alle Befehle des Neuen Testamentes, das ist jetzt ein Satz zum Mitschreiben, falls irgendjemand mitschreibt. Alle Befehle des Neuen Testamentes konkretisieren das Leben, das wir empfangen haben. Und alle Befehle leiten uns dazu an, einer Seite dieses Lebens Ausdruck zu verleihen. Dieses Leben ist in sich Freude. Darum werden wir aufgefordert, freut euch. Dieses Leben ist voller Barmherzigkeit. Dieses Jesusleben. Darum werden wir aufgefordert, seid barmherzig. Ich finde das so wichtig. Nicht nur für andere, auch für mich. Das ganze Christentum ist Christus in uns. Und was sich daraus ergibt. Und darum ist die Einheit heute überschrieben, dieses neue Leben ist ein betendes Leben. Für dieses neue Leben, das wir geschenkt bekommen haben, ist es ein Grundbedürfnis, eine elementare Lebensäußerung zu beten. Das ist nicht eine fromme Tätigkeit. Lass dir in deinem Alltag bestimmte Zeiten, schließ die Augen, falte die Hände, zieh dich zurück oder zieh dich nicht zurück und sprich mit Gott. Und das ist ein aus diesem Leben heraus drängendes, sich in Beziehung setzen zu Gott, dem Vater, von dem wir herkommen. Im neuen Leben ist es eingestiftet, es ist in den genetischen Code dieses neuen Lebens, dass dieses neue Leben mit Gott reden möchte. Es kommt von Gott und es drängt wieder hin zu Gott. Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, was ich sagen möchte. Es ist nicht eine Tätigkeit. ist eine Lebensäußerung. Das neue Leben ist ein betendes Leben. Wir können das unterdrücken, wir können sagen, dass, dem gebe ich keinen Raum, dann geht dieser Impuls auch zurück. Alle geistlichen Impulse, die wir nicht aufnehmen, werden schwächer. Darüber hatte ich schon einmal geredet. In unserem menschlichen Triebleben ist es so, wenn wir einen Trieb eine Zeit lang nicht ausleben, dann wird er stärker. Der Dursttrieb, der Hungertrieb, der Bewegungstrieb, der Selbsterhaltungstrieb. Aber wenn wir die geistlichen Impulse nicht ausleben, werden sie schwächer. Und ich würde gern, dass ihr das versteht, dass sich das durchzieht durch alle Bibelarbeiten. Und das hat eben kaum jemand so intensiv weitergegeben wie Johannes. Johannes ist auf der einen Seite ein Jünger, der Jesus treu ist und dem verpflichtet ist, was Jesus gesagt hat. Er ist zugleich ein Interpret, ein Deuter Jesu, der das in einer bestimmten Weise zuspitzt für seine Leser, was Jesus gemeint hat. Und in dem Sinne ist einer der großen Theologen des Neuen Testaments. Ich möchte, wenn es um das Gebet geht, jetzt mit einer sehr banalen, aber sehr wichtigen Feststellung beginnen, nämlich folgender. Überall auf der Welt wird gebetet. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, in allen Religionen. Es gibt so viele Religionen, dass es vielleicht schwer ist, eine umfassende Aussage zu machen. Aber in zahllosen Religionen wird gebetet. Bei Christen wird gebetet, bei Heiden wird gebetet, bei Muslims wird gebetet. Gebet ist ein allgemein menschliches Phänomen. Warum ist das so? Weil der Mensch sich als bedürftig erlebt, als begrenzt erlebt, als anfällig für Gefahren erlebt, als schuldig erfährt. Und der Mensch in dieser Begrenztheit und Bedürftigkeit, in dieser Verschuldung, in dieser Gefährdung, richtet seine Blicke auf die Götter oder auf eine Gottheit oder auf den Gott der Bibel und fleht um Eingriffe, um Regen, wenn es trocken ist, um Errettung, wenn Gefahren drohen oder mittendrin steht. Das ist ein Muster. Auf der Erde der kleine, bedürftige Mensch, nur der Mensch, der sich selber als klein und bedürftig erkennt, betet. Der stolze und selbstgewisse Mensch betet nicht. Der sagt, das kriegen wir auch hin. Und noch ein bisschen üben. Aber dann gibt es so Augenblicke, wo Menschen merken, es geht nicht mehr. Sie haben sich bemüht, sie sind an ihre Grenzen gekommen, sie haben sich nicht durchsetzen können, sie brauchen einen Eingriff. Und dann betet der Mensch. Das ist religiös oder nicht religiös, wie man das nennen will, ein allgemein menschliches Phänomen. Oben ein Gott oder eine Gottheit, die man als stark empfindet oder auch erlebt. Und unten das kleine Geschöpf in seiner Begrenztheit. Das heißt, das Gebet in diesem Sinne ist eine Bewegung von unten nach oben. Hilf mir doch Gott, rette mich doch Gott, tu etwas für mich Gott, zieh mich hier raus Gott, beende die Gefahr Gott, gib mir zu essen Gott, mache mich gesund Gott. Das ist ein Muster, von unten nach oben. Und Gott oder die Götter oder die Gottheit haben dabei eine ganz bestimmte zugewiesene Rolle. Sie sollen das menschliche Leben bewahren, beschützen, erretten, versorgen. So wird in der ganzen Welt gebetet. So wird auch in der christlichen Gemeinde gebetet. So beten Menschen, bevor sie gläubig sind. So beten Menschen zu erheblichen Anteilen, nachdem sie gläubig geworden sind. Eine Bewegung von meinen Bedürfnissen hin zu dem Gott, der Bedürfnisse stillen, der Gefahren bannen, der Nöten abhelfen kann. Und dieses Grundmuster, und das ist mir jetzt sehr wichtig, dieses Grundmuster wird im Johannesevangelium völlig durchbrochen. Und es kann sein, dass einige das furchtbar krass heute Morgen finden werden. Aber es wäre so gut, dass wir uns dem einfach stellen. Nach dem Johannesevangelium wenden sich die Christen an Gott mit der Bitte, dass Gottes Bedürfnisse, Gottes Nöte, Gottes Anliegen, Gottes Wünsche zum Zuge kommen mögen. Hier ist eine Umkehrung der Bewegung. Wenn ich sage, Gottes Bedürfnisse und Nöte, bin ich über den Wortlaut des Neuen Testaments hinausgegangen. Das ist mir bekannt. Aber es ist eine Akzentverschiebung, es ist zunächst eine Blickverschiebung. Gebet im Johannesevangelium ist nicht dazu da, dass dem Menschen, dem Beter, widerfährt, was er zu wenig hat, sondern dass Gott bekommt, was ihm zusteht. Und wenn man das so sieht, dann fürchte ich, dass ein ganz, ganz großer Teil unserer Gebete, ein sehr großer Teil, ein riesengroßer Teil, sich unterhalb dieses Standards bewegt. Und was ich jetzt als These gesagt habe, möchte ich die nächste Dreiviertelstunde ein bisschen entfalten anhand verschiedener Texte. Zunächst mal möchte ich euch die Schlüsseltexte vorlesen. Ihr kennt sie vermutlich alle oder fast alle. Es handelt sich im Wesentlichen um vier Texte. Johannes 14, Vers 13. Johannes 14, Vers 13 sagt Christus: Ich gehe zum Vater, und alles, um was ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit der Vater durch den Sohn verherrlicht wird. Der zweite Text steht in Kapitel 15, Vers 7. Dort heißt es: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um, was ihr wollt. Es wird euch zuteil werden. Der dritte Text steht in Kapitel 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestellt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch alles gebe, um was immer ihr in meinem Namen bittet. Und schließlich, Johannes 16, 23 bis 24, heißt es: An jenem Tage werdet ihr mich um nichts mehr befragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, so wird er es euch in meinem Namen geben. Bisher habt ihr noch nie um etwas in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Das Gebet, das dem Jünger erlaubt ist, zu dem der Jünger eingeladen wird, ist ein Gebet in Jesu Namen. Im Namen Jesu Christi. Und ich will auch hier das Ergebnis vorwegnehmen, das ich gleich noch etwas begründen und entfalten möchte. Nach dem Johannesevangelium sind die Gebete der Christen die direkte Fortsetzung der Gebete Christi. Nach dem Johannesevangelium sind die Gebete der Christen die direkte Fortsetzung der Gebete Christi. Das drückt dieses in meinem Namen aus. Das ist nicht eine Formel, die man an die Gebete anhängt, damit es alles ganz korrekt ist, sondern es ist eine Einsetzung in einen Dienst, so wie man in Jesu Namen Dämonen austreiben soll, so wie in Jesu Namen Kranke geheilt werden, so wie in Jesu Namen seine Botschaft proklamiert wird, so soll in Jesu Namen gebetet werden. Das heißt, im Auftrag unter der Legitimation durch Jesus. Und wenn ein Gesetz, eine richterliche Entscheidung im Namen des Staates erfolgt, dann spricht der Staat. Und wenn die Polizei jemand im Namen des Gesetzes festnimmt, dann spricht das Gesetz. Und wenn wir im Namen Christi beten, dann betet Christus. Das ist diese Einheit zwischen Jesus und uns, von der ich schon einige Male gesprochen hatte. Deswegen ist es hilfreich, dass wir zunächst folgende Frage stellen. Wie betet denn Jesus selber im Johannesevangelium? Gibt es Hinweise dort auf sein eigenes Gebet? Was sind denn die Inhalte dessen, was Jesus im Johannesevangelium als Gebet äußert? Was sind seine Anliegen? Was bewegt ihn selber, Jesus selber, wenn er im Johannesevangelium betet? Und da gibt es wieder einige Texte, und von diesen Texten komme ich dann auf die Texte, die von unserem Gebet handeln, etwas später zurück. Lass uns bitte aufschlagen Johannes 11. Johannes 11 ist das große Kapitel von der Auferweckung des Lazarus. Und das mündet dann ein in die Aussage, dass Jesus selber die Auferstehung und das Leben ist. Und in diesem Kapitel gibt es einige wenige Verse, die von Jesu Gebet handeln, nämlich die Verse 41 bis 44. Also Johannes 11, 41 bis 44. Dort heißt es: Jesus richtete die Augen zum Himmel empor und betete. Doppelpunkt. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste wohl, dass du mich alle Zeit erhörst, aber um des Volkes willen, das hier rings um mich steht, habe ich es gesagt, damit sie zum Glauben kommen, dass du mich gesandt hast. Nach diesen Worten rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Da kam der Gestorbene heraus, an den Beinen und Armen mit Binden umwickelt, und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus sagte zu ihnen: Macht ihn los und lasst ihn gehen. Das ist ein wichtiger kleiner Abschnitt. Da wird einmal gesagt, und zwar sagt es Jesus selbst, dass sein Gebet von Gott jederzeit erhört wird. Vers 42, ich wusste wohl, dass du, nämlich der Vater, mich, nämlich Jesus, alle Zeit erhörst. Und dasselbe hatte schon in Vers 22 die Bekannte von Jesus gesagt, nämlich die Martha. Martha sagte: Ich weiß, dass Gott dir, Jesus, alles gewähren wird, um was du Gott bittest. Der Sohn Gottes hat jederzeit einen offenen Zugang zum Vater. Seine Gebete dringen immer durch. Der Vater erhört sie jederzeit. Und das hängt damit zusammen, dass er der gehorsame Sohn ist, der nichts für sich selber will und der jederzeit das im Herzen und im Mund hat, was Gott ehrt. In 9,31, Kapitel 9, Vers 31, hatte es geheißen: Wir wissen, dass Gott Sünder nicht erhört, sondern nur wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den erhört er. Und Jesus ist gottesfürchtig und tut Gottes Willen. Und dann heißt es in Kapitel 11, weiter in diesem kleinen Gebet, bevor Lazarus das Grab verlässt, dass Jesus um etwas ganz Bestimmtes gebetet hat. Ich danke dir, dass du mich erhört hast, sagt er. Was hatte denn Jesus den Vater gebeten? Er hatte ihn um ein Wunder gebeten. Das wird hier vorausgesetzt, das wird hier nicht berichtet, aber vorausgesetzt. Jesus hatte den Vater gebeten, er, der Vater, möge Lazarus auferwecken. Jesus war sich ganz sicher, dass er mit dieser Bitte im Willen des Vaters sich befand. Und hier spricht er öffentlich aus, und zwar bevor es sichtbar wird, dass der Vater ihn erhört hat. Jesus hatte den Vater um etwas gebeten, was im Johannesevangelium als Zeichen bezeichnet wird. Zeichen ist eine Demonstration der Macht Gottes, wie zum Beispiel das Weinwunder in Kana, wie zum Beispiel die Heilung des Knechtes des Hauptmanns und andere Dinge, durch die die Macht Gottes für jedermann sichtbar wird. Was ist die Absicht der Zeichen? Die Absicht der Zeichen ist nicht, dass Menschen ins Staunen kommen und sagen, ist das aber toll, sowas Großartiges haben wir noch nie gesehen, davon möchten wir mehr haben, sondern Zeichen sind hingeordnet, worauf? Auf den Glauben. Zeichen sollen zum Glauben anreizen, Zeichen sollen zum Glauben locken, Zeichen sollen zum Glauben verführen. Der Mensch, der Zeichen sieht, soll sagen, Gott ist hier am Ort. Ich habe ihn eben gesehen. Er ist verlässlich, er ist gut, er ist hilfreich und an diesen Gott wollen wir glauben. Und deswegen haben die Zeichen in Jesu Dienst einen ganz großen Raum eingenommen. Das sagen sowohl die ersten drei Evangelien, Matthäus, Markus und Lukas, das sagt aber auch das Johannesevangelium. Die Zeichen waren für Jesus sehr wichtig. Sie waren kein Zugeständnis an die Neugier der Leute. Jesus hat diese Zeichen nicht murrend getan nach dem Motto, ihr seid alle so primitiv und wollt immer nur gesund werden oder Brot haben oder so, dann tue ich das mal, ich kann es ja schließlich. Sondern Jesus hat die Zeichen bewusst getan, nicht als ein Zugeständnis an menschliche Schwachheit, sondern als Demonstration der Macht Gottes heute. Und die Folge war auch immer wieder, dass Menschen aufgrund der Zeichen wach wurden, dass sie aufgebrochen wurden, dass sie sich Fragen stellten, die sich vorher nicht gestellt hatten. Es war nicht so, dass jedermann, der die Zeichen sah, automatisch glaubte. Das ist bis heute nicht so. Man kann die Zeichen entweder relativieren, man kann sagen, das ist ein Trick, das ist eine Täuschung, das ist eine Manipulation, oder man kann sagen, was ist dabei? Man kann die Zeichen also auch innerlich sich vom Leibe halten, aber die Zeichen geschehen, damit Menschen glauben. Und so sieht es Jesus auch hier. Deswegen sagt er, ich habe das gesagt, damit sie zum Glauben kommen, wer ist sie, die ungläubigen Juden, dass du mich gesandt hast. Und jetzt haben wir die Gesamtübersicht über diesen Text. Worum geht es also? Jesus hat ganz bewusst den Lazarus, zu dem er eingeladen war, der zunächst ja nur krank war, bewusst sterben lassen. Er hat bewusst die Zeit ins Land gehen lassen. Das wird vorher berichtet. Er hat bewusst gewartet, dass Lazarus bereits in Verwesung übergegangen war. Siehe, er stinkt schon, sagt die Schrift. Und ist dann gekommen und hat das größte aller Wunder getan. Warum? Damit die Leute glauben sollten. Er hat hier seinen Vater nicht angefleht, dass so ein Wunder geschehen möge, damit er groß herauskommt, sondern damit die Leute zu Gott kommen. Die Zeichen stehen im Dienst der Evangelisation. Und wenn Jesus Zeichen tut, dann möchte er nicht, dass Leute gaffen und ihn auf ein Podest heben. Das ist ja gelegentlich geschehen. Einmal wird berichtet, dass sie ihn zum König machen wollten, weil er ihnen so viel Brot serviert hat. Und die Zeichen sind dazu da, dass ihre Blicke weggelenkt werden auf den Gott, der alles kann. Zusammengefasst, worum hat Jesus also in Johannes 11 gebeten? Er hat gebetet, dass Gott ein Wunder tut, das ihn, den Vater, groß macht vor den Menschen. Und dass durch dieses Wunder Menschen zum Glauben kommen. Er hat nicht für sich gebetet, für seine privaten Bedürfnisse, sondern für Gottes Reich. Lasst uns die nächste Stelle angucken. Johannes 12, Vers 27 bis 28. Johannes 12, 27 bis 28. Zunächst wird berichtet, dass da Leute aus dem Ausland kommen, also Griechen heißt es, die Jesus sprechen wollen. Wir hatten diesen Text schon einmal in einer anderen Bibelarbeit kurz betrachtet und er antwortet dann, indem er sagt, das Weizenkorn muss sterben und spielt damit an auf seinen Tod. Also sein Durchbruch in die Öffentlichkeit, sagt er, geschieht nicht dadurch, dass das Ausland neugierig wird, dass die Presse kommt, dass die Fernsehkameras summen, sondern dass er den Erlösungstod für alle stirbt. Dadurch wird die Kraft des Reiches Gottes erst freigesetzt. Und in diesem kleinen Antworttext, da steht nun Folgendes Gebet. Vers 6, 27. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Soll ich sagen, Vater, errette mich aus dieser Stunde? Nein, gerade deshalb bin ich ja in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da erscholl eine Stimme aus dem Himmel: Ich habe ihn schon verherrlicht und werde ihn noch weiter verherrlichen. Das erinnert jeden Bibelkundigen an die Gethsemane-Geschichte. Aber das ist nicht wichtig. Das ist nicht wichtig, wann Jesus diese Erschütterung erlebt hat, sondern dass er sie erlebt hat und dass da eine Dunkelheit auf ihn eindrang, der er sich gerne entzogen hätte. Keiner von uns hier im Raum, inklusive des Referenten, kann ermessen, was Gethsemane für Jesus bedeutet hat. Keiner von uns kann ermessen, was Golgatha für Jesus bedeutet hat. Wir können uns alle, die wir irgendwann mal härtere Schmerzen hatten, vorstellen, wie das ist, wenn diese Schmerzen um das Hundertfache gesteigert sind und wenn sie viele Stunden anhalten. Wir können uns die physische Seite des Kreuzestodes mit Fantasie und Informationen ganz gut vorstellen. Wir können uns aber nicht vorstellen, was es bedeutet, wenn der sündlose Sohn Gottes von seinem Vater getrennt wird, weil er beladen und belastet ist mit der Schuld des Universums. Das können wir uns nicht vorstellen. Wir können uns nicht vorstellen, was die Hölle für Jesus bedeutet hat. Golgatha ist die Hölle gewesen, nämlich Gottverlassenheit. Das ist das Wesen der Hölle, von Gott verlassen zu sein, bei vollem Bewusstsein. Und jetzt hätte es so nahe gelegen, dass er gesagt hätte, jetzt ist meine Seele erschüttert und was soll ich sagen? Ja, Vater, rette mich aus dieser Stunde. Jesus hätte für sich selber beten können. Er war versucht, das zu tun. Es lag ihm nahe. Es war eine von zwei Optionen. Gebet für sich selbst oder Gebet für die Sache Gottes. Jesus hat sich dafür entschieden, für die Sache Gottes zu beten, also Vater, verherrliche deinen Namen. Benutze diese dunkle Stunde von Golgatha, um dich groß zu machen. Und Gott hat es wirklich getan. Das glauben wir, die wir Jesus kennen, dass Gott sich in diesem dunklen Geschehen von Golgatha groß gemacht hat. Denn dieses dunkle Geschehen, das wie eine Niederlage aussah, war der größte Sieg der Weltgeschichte. Die Schuld wurde besiegt, die Sünde wurde unterjocht, der Tod wurde überwunden. Die Grundlage für die Überwindung des Todes liegt nicht im Ostermorgen, sondern in Golgatha. Ostermorgen bricht dieser Todessieg durch, aber er ist begründet in dem Sieg von Golgatha. Hier geht es also auch wieder um die Richtung, in der Jesus gebetet hat. Sein großes Gebet war, Vater, mein Vater im Himmel, sorg doch dafür, dass dein Name groß gemacht wird. Und wenn Jesus sich dabei einbezieht, dann ist es nicht deswegen, weil er sagt, ich will aber auch groß gemacht werden. Du bist groß gemacht, Vater und ich, wir beide. Sondern er weiß, dass die Verherrlichung Gottes nur über die Verherrlichung des Sohnes verläuft. Gott will, dass Jesus verherrlicht wird. Denn dadurch wird er verherrlicht. Gott will, dass Jesus geehrt wird, denn dadurch wird er Gott geehrt. Gott will, dass Menschen zu Jesus kommen, denn dadurch kommen sie zu Gott. Ich und der Vater sind zwei. Drei. Nee. Eins. Das ist also das zweite Gebet, das uns überliefert wird. Noch einmal, damit ihr den Überblick nicht verliert, Johannes 11 ging es darum, dass Jesus Gott um noch einmal ein großes Zeichen bittet, damit Menschen aufgerüttelt werden und an den Vater glauben. Und er erlebt, dass die Bitte erhört wird. Johannes 12 weist Jesus die Versuchung zurück, für seine eigenen Belange, für sein Wohlbefinden, für seine Sicherheit zu beten. Und er sagt, nein, ich bete dafür, dass du dich in dem Allen groß machst, Gott, mein Vater. Und nun kommen wir zu dem längsten Gebetskapitel im Johannesevangelium und die Bibelkenner wissen, wovon ich rede, nämlich Johannes 17.